Zustand nach Dienst. Der Intensivpodcast mit Jan-Karl und Martin.
Moin Jan-Karl.
Einen wunderschönen guten Abend, Martin.
Es ist wieder soweit.
Was genau meinst du jetzt?
Ja, dass wir wieder podcasten, mein Lieber.
Das wurde auch Zeit, ne? Wie geht's dir denn eigentlich?
In der Tat, gut. Ich sag mal, ich habe nicht viel zu klagen momentan. Und dir? Wie ist es dir?
Es ist nicht schlecht. Es ist nicht schlecht in diesen Zeiten. Wir hatten so ein bisschen Covid. Ich jetzt nicht. Der Rest der Familie war dann doch irgendwann durch.
Okay.
Erstaunlicherweise habe ich es nicht gekriegt.
Ja. Du bist immun.
Man muss auch mal Glück haben.
In der Tat.
Ja, mutmaßlich, man weiß es nicht. Oder das Virus hat auch seinen Stolz. Das kann man jetzt sehen, wie man möchte, glaube ich.
Das hast du jetzt gesagt.
Ja, das habe ich gesagt, das stimmt tatsächlich. Wir haben heute tatsächlich, oder wenn wir das jetzt gerade aufzeichnen, ist just im Moment heute unsere aktuelle Folge online gegangen.
Genau.
Und man muss an der Stelle sagen, den einen oder anderen, den das jetzt wundert, wie gut der Sound geworden ist, zwinker, zwinker. man kann nur sagen, es gibt sowas wie Backup-Funktionen. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir aufgenommen haben mit gefühlten 15 Backups. Und bei dieser einen Folge haben wir mal von diesem Standard abgewichen, was ganz gut war.
Nicht.
Ja, also de facto haben wir sie zweimal aufgenommen. Und am Ende auch mit einer Technik, mit der wir alle nicht so richtig zufrieden waren. Aber es sei uns verziehen vielleicht an der Stelle. Aber ganz im Sinne des CRMs, erkenne dein Equipment, beziehungsweise wir haben uns nicht dran gehalten.
Ja. Man lernt ja aus seinen Fehlern und wir geloben Besserung und hoffen, dass das jetzt diesmal besser wird. Oder die nächsten
wir hoffen,
Male besser
wir
wird.
Hoffen.
Wir arbeiten genau. Stetig dran. Ne? Wir arbeiten stetig dran. So, was machen
jetzt
wir
haben
heute,
wir ja
Jan-Karl?
Schon beim letzten Mal gesagt, ja, das ist, eigentlich ist es nochmal so eine kleine Sonderfolge, weil ich immer noch auf diesen Teaser zurückkommen muss, als du gesagt hast, S für Stuhl. Und ich
ja.
Wirklich kurz gedacht habe, habe ich irgendwas nicht mitgekriegt? Aber tatsächlich ist es so, und ich habe es beim letzten Mal ja, glaube ich, schon gesagt, ich habe tatsächlich ein Paper dazu gefunden, also es gibt ja, jetzt ist ja jetzt übertrieben, es gibt viele Paper zu Stuhlgang beziehungsweise zu Abführmaßnahmen in Intensivstationen, welche Auswirkungen das Ganze hat. Aber es gab ein Paper, was den Titel hatte Ubi Poop Ibi Ivacua, was wirklich sehr, sehr lustig klang, weil man es ja eigentlich in dem klassischen Zusammenhang nur mit Eiter kennt. Und würden das jetzt heute zum Anlass nehmen, tatsächlich eine Folge über Stuhlgang abzuhalten.
Ja, und man muss natürlich ehrlicherweise dazu sagen, dass der Stuhlgang in Anführungszeichen ja auch bei unserer Visite eigentlich jedes Mal mit Schema ist, jetzt nicht explizit zu dem Fast-Hack-Schema mit dazugehört, aber wir natürlich bei jedem Patienten jeden Tag evaluieren, wann er das letzte Mal Stuhlgang gehabt hat, wie lange er, wenn nicht, keinen Stuhlgang mehr gehabt hat und das bei uns ja eigentlich auch zur täglichen Routine auf der Intensivstation bei den Visiten mit dazugehört.
Genau.
Also so gar nicht so weit weg von unserem Fast-Hack-Schema ja eigentlich oder von unserer Routine in der täglichen Visite ist.
Es ist ja auch Teil der Ein- und Ausfuhr, also Teil der Bilanzen. Das machen wir mit der Diurese und dazu zählt Stuhlgang ja letztendlich auch.
Ja.
Es gibt Kollegen, die das Akronym noch erweitert haben. Fast-Hack ist Fast-Kack.
Nicht schlecht und so denkt man dran.
Tatsächlich, ja. Genau, darum diese... Vielleicht wird es auch nur eine kurze Folge, aber tatsächlich die nicht unwichtige Folge über Stuhlgang beziehungsweise Abführmaßnahmen. Warum ist das aus deiner Sicht so wichtig, Martin? Oder wo liegt eigentlich die Schwierigkeit und warum muss man tatsächlich danach gucken? Also es ist jetzt nicht nur immer mit dem Zwinkern im Auge, sondern es hat ja tatsächlich einen Hintergrund, warum wir das tun.
Naja, zum einen finde ich, so aus der Erfahrung her, dass das immer ein guter Indikator dafür ist, dass irgendwas in dem Körper des Patienten nicht so ganz stimmt. Also wenn wir Patienten bei uns auf der Intensivstation haben, die schon so 1-2 Tage da liegen und nicht abführen, trotz dass man vielleicht anfängt, sie zu mobilisieren oder sie, naja, mit einem PDK abgedeckt sind und eigentlich abführen sollten und das findet nicht statt, dann ist das immer so eine Situation, wo man doch so ein bisschen hellhörig werden sollte, oder?
Ja, schon. Es gibt, ich sag mal, im infektiologischen Bereich hier immer so ein bisschen die Aussage, der Darm ist der Motor der Sepsis.
Ja.
Und da gibt es tatsächlich ja auch Untersuchungen zu, die zeigen konnten, dass wenn eine Magen-Darm-Passage nicht adäquat ist, und dafür muss man jetzt nicht nur den postoperativen Patienten haben, der jetzt klassischerweise auch im Darm operiert worden ist, wo wir diese partiellen Atonien oder Paralysen ja durchaus kennen nach den Operationen, aber auch bei dem Patienten mit internistischen Grunderkrankungen, ist eine nicht funktionierende Magen-Darm-Passage tatsächlich auch damit assoziiert, dass die Wahrscheinlichkeit durch dilatierte Darmschlingen, durch eine verminderte Peristaltik, ich unter Umständen auch eine Translokation von Bakterien haben kann.
Genau.
Durch die Darmwand in die Blutbahn oder dort Anschluss finden. Und ich finde, das zeigt manchmal auch ein bisschen die Tatsache, dass wir, wenn wir Patienten auf einer Intensivstation betreuen, die unter Umständen auch septische Krankheitsbilder haben, Infektionen haben, ja auch immer wieder Keime der Darmflora auch in positiven Blutkulturen finden. Ja. Das ist jetzt nicht immer nur der, ne, also ich kann natürlich auch sagen, dass der E. coli aus der Blase, aber wir finden tatsächlich ja einfach Darmkeime oft mal in der Blutbahn bei Patienten, die auch nicht am Darm operiert worden sind. Das heißt, zeigt schon, der Darm spielt da mit eine entscheidende Rolle in diesem Gesamtprozess.
Auf jeden Fall. Ja, und das ist, wie du sagst, dass das der Motor der Sepsis ist und die Sepsis treibt, erleben wir ja häufig. Und das sind ja auch nicht nur die Patienten, wie du schon erwähnt hast, die jetzt die schweren Bauchoperationen hinter sich haben, aber ich kann mich auch an Fälle erinnern, wo Leute mit einer Pneumonie da waren und wir eigentlich dachten, die sind auf dem Weg der Besserung, und dann überlegte man so, die haben schon länger nicht mehr abgeführt, und dann merkte man, dass da wieder ein Schub kam und dann ist dann doch zu einer Translokation gekommen ist. Also das ist schon was, wo man eigentlich drauf achten sollte. Und ich finde, was auch so ein bisschen in das ganze Konzept passt, was wir ja versuchen auch zu vermitteln, es sind ja oft die elementaren und einfachen Dinge, auf die man achten muss. Und Stuhlgang ist nun mal etwas, was leicht zu erheben ist und wo man ganz schnell ein Gespür dafür bekommt, dass irgendwas in dem Organismus, in dem System nicht so funktioniert, wie es sollte. Und das kann halt, wie du sagst, unterschiedliche Ursachen haben. Das kann sein, dass der Patient schwer septisch ist. Das kann sein, dass der Patient eine ausgedehnte Operation am Darm hatte und der Darm deshalb verärgert ist.
Ja.
Sind aber auch Dinge, über die man sich so Gedanken machen sollte. Sind das zum Beispiel die intubiert beatmeten Patienten, die hochdosiert Opioide bekommen und deshalb die Darmmotorik einfach lahm ist? Oder ist das der Patient, der vielleicht auch einfach nicht genug mobilisiert wird und platt im Bett liegt und deshalb der Darm verärgert ist und nicht anfängt zu arbeiten? Und auch das, was wir auch in unserer Ernährungsfolge ja gesagt haben, wenn ich die Leute früh anfange, enteral zu ernähren, wirkt sich das natürlich vorteilhaft auf den Darm aus und die Motorik fängt viel früher an. Also es sind immer so eigentlich die grundsätzlich elementaren Dinge, über die wir die ganze Zeit reden, die ja auch oft auf den Stuhlgang sozusagen zutreffen.
Ja, man sieht ganz schön, wie so eine Verzahnung stattfindet zwischen den einzelnen Aspekten der Intensivmedizin und wie sich einzelne Maßnahmen so miteinander verzahnen, dass es da wirklich Abhängigkeiten gibt und indem ich eine Sache verändere, das doch auch erheblichen Einfluss auf eine andere Geschichte haben kann, beispielsweise Sedierung mit der Darmperistaltik.
Genau.
Was in diesem Paper ganz schön ist, dieses Ubi Pup Ibi Ivacua, das ist von 2010 nebenbei veröffentlicht und wir werden es auch in den Shownotes anhängen, durch einen holländischen Autor. Ich sag mal so, das Thema Stuhlgang ist relativ alt und er beschreibt es relativ eindrücklich, das ist letztendlich eine DIN A4 Seite lang, dass die Problematik des Stuhlgangs, ich glaube, die ersten Aufzeichnungen gab es im 16. Jahrhundert. Es wird unter anderem beschrieben, dass König Louis der 13. aus Frankreich in einem Jahr insgesamt 212 Klüsmen sich verabreicht hat. Also scheinbar abführen war offensichtlich immer schon
im Trend,
on vogue. Ja. Sodass das tatsächlich Einfluss hat. Und es ist in dieser Studie, die ich jetzt gerade zitiert habe von 2010, werden genau die Aspekte, die du gerade auch genannt hast, nochmal hervorgehoben, dass es einen Zusammenhang darüber gibt, wenn Patienten erst spät abführen, und es ist in den Studien meistens größer Tag 6 oder kürzer als Tag 6, also führen sie vor Tag 6 ab oder nach Tag 6, sieht man tatsächlich in der Gruppe der Patienten, die erst ab dem 6. Tag abführen, das mit einem verlängerten Intensivaufenthalt einhergeht, dass die zum Teil längere Beatmungszeiten hatten, dass sie, das ist eine Folgestudie aus dem Jahr 2016, teilweise da auch Outcome-relevante Daten hatten, die mit einem negativen Outcome assoziiert ist. Mhm. Und dann stellt sich jetzt immer ein bisschen die Frage, ist es Henne oder ist es Ei? Also sind die Patienten schlecht oder haben sie ein schlechtes Outcome, weil sie spät abgeführt haben? Oder ist es genau umgekehrt? Und da gibt es, glaube ich, keine völlig eindeutige Antwort drauf. Jedenfalls habe ich sie in diesem Paper nicht direkt erkennen können, was dann die wirkliche Ursache dann dafür ist. Den Zusammenhang, den die Autoren aber beschreiben, ist genau das, was du vorhin angesprochen hast. Wenn ich Patienten zu tief und zu lange sediere, ob das jetzt Propofol, Midazolam oder in der Kombination mit Fentanyl, Sufentanyl ist, mache ich eine Darmträgheit. Darmträgheit heißt, Patienten führen später ab, Darm kommt später in die Gänge, ich habe höhere Chancen einer Translokation. Also das konnte eindeutig gezeigt werden. Mobilisation oder späte Mobilisation gegenüber früher Mobilisation ist ein Risikofaktor, dass die Patienten wirklich dann erst später abführen. Vasopressoren waren ein Thema, habe ich einen Einsatz von viel Vasopressor, ist das häufig auch eher mit einer Darmatonie assoziiert.
Späte enterale Ernährung spielte eine Rolle.
Genau, das hattest du vorhin noch erwähnt, ne? Genau, ja. Späte enterale Ernährung führt auch dazu, dass ich eher später abführe. Und das sind alles Punkte, die sich negativ letztendlich auf das Outcome auswirken.
Ja.
Wir hatten diese zweite Studie noch, Martin, von 2016, ne? Hast du die gerade griffbereit bei dir? Weil ich habe sie hier gerade, ich komme gerade nicht dran.
Ja, das ist eine japanische Studie mit dem Titel Risk Factors for Late Defecation and its Association with the Outcome of Critical Ill Patient a Retrospective Observational Study. Die im Prinzip die Punkte, die du jetzt auch nochmal gesagt hast, gut zusammenfasst. Die Studie werden wir auch in die Shownotes stellen. Und die im Prinzip als Schlussfolgerung zieht, dass die Punkte, jetzt sind wir da wieder ein bisschen redundant, also späte enterale Ernährung, sedativer Einsatz, operative Einsätze, unabhängige Risikofaktoren für ein spätes Abführen sind in kritisch kranken Patienten und dass im Prinzip diese Late Defecation, so wie sie es hier nennen, mit einem verlängerten Intensivaufenthalt assoziiert ist und dann halt mit allen Faktoren, die damit einhergehen, ne, mit einem schlechteren Outcome, höheres Risiko für Reinfektion und alles dieser Rattenschwanz, der dann im Prinzip dran hängt, zu dem Schluss kommen.
Ich kann aus der klinischen Praxis mal so ein bisschen, aus der klinischen Praxis so ein bisschen, was mir persönlich immer auffällt, wenn wir Patienten haben, die tatsächlich länger und das, ich sag mal, 5-6 Tage nicht abgeführt haben und zusätzlich noch künstlich beatmet sind, finde ich, merkt man, das kommt in den Studien nicht so eindeutig hervor, aber ich finde, in diesen Einzelfällen merkt man es durchaus, dass die sich, finde ich, dann auch irgendwann schwerer beatmen lassen. Die haben so ein geblähtes Abdomen, die Beatmungsdrücke werden höher. Das hat aus meiner Sicht tatsächlich, klinisch merke ich das, wenn die so einen richtigen Trommelbauch haben.
So, aber jetzt ist ja die spannende Sache, wie machen wir es, ne? Also, wie wir ja schon eingangs erwähnt haben, ist das so ein bisschen bei uns Standard auf der Intensivstation. Dass das in der täglichen Routine und in der Visite eigentlich dazugehört, dass man einmal schaut, wann haben die Patienten das letzte Mal abgeführt und man muss sagen, unsere Pflege ist da auch eigentlich gut geprimed drauf, da ein Auge drauf zu haben und zum Teil uns ansprechen und sagen, übrigens, der hat jetzt schon länger keinen Stuhlgang mehr gehabt. Und wir sind da auch eigentlich versuchen, da recht aware zu sein. Ne? Und ich finde, wir haben da eigentlich eine ganz gute Herangehensweise. Ne? Wir versuchen, so gut es geht, auf sedativer und tiefe Sedierung zu verzichten, so wie es geht. Wir versuchen, ich finde, wir besetzen bei uns viel, gerade bei den Baucheingriffen, PDKs ein, wo man wirklich, finde ich, merkt, dass der Darm, also einfach schon durch das klassische Auskultieren merkt, dass der Darm sehr früh anfängt zu arbeiten und wir schauen, dass bei Patienten, die irgendwie hohe Mengen an Reflux haben, nicht abführen, wir frühzeitig mit Prokinetikern anfangen zu arbeiten. Unsere Pflege hatte auch immer ihre eigenen Cocktails, die sie so zum Abführen einsetzen, die oft dann mit durchschlagendem Erfolg auch die Patienten zum Abführen führen. Und ich finde.
Ja, manchmal will man gar nicht wissen, was drin ist, aber ich sag mal so, grundsätzlich haben wir ja, und ich glaube, das wird vielen so gehen, Substanzen wie Laktulose,
genau,
Makrobol, also ich sag mal, Weichmacher letztendlich. Wir setzen, wenn wir wirklich merken, dass es ein paralytischer Darm ist, Prokinetika ein mit Neostigmin, mehrmals täglich. Methylnaltrexon haben wir jetzt in der jüngsten Vergangenheit immer häufiger nochmal eingesetzt. Man kann mit, ich sag mal, von rektalen mit Klismen arbeiten, ganz klassischen Hebesenkeinlauf, ja.
Die warme Rolle, die ich noch aus Pflegezeiten kenne.
Ja. Und das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Ich finde es manchmal lohnt es sich noch so ein bisschen die Stuhlanamnese zu kennen eines solchen Patienten, weil nicht selten ja auch Angehörige berichten, der hatte immer schon Schwierigkeiten mit dem Stuhlgang, nimmt seit Jahren Laxantien ein, also irgendwelche Laxanztropfen. Dann weiß man schon, dass das mit dem Abführen schwerer wird. Oder ich finde, und das ist vielleicht eher jetzt auf den operativen Bereich bezogen, wenn Patienten lange Zeit im Ileus waren. Oder auch so ein Hungerdarm nach einer Stenose quasi entwickelt haben, die tun sich tatsächlich schwer, dann in den Folgetagen adäquat abzuführen. Also das sind so klassische Krankheitsbilder, von denen man das erwartet. Retroperitoneales Hämatom beispielsweise auch, ist nie ein Eingriff am Bauch gewesen, aber große Blutungen im Bereich des Psoas oder im Retroperitoneum führt häufig dazu, dass diese Patienten wirklich Schwierigkeiten haben. Aber du hast schon richtig gesagt, es sind genau die Sachen, auf die man achten muss. Frühe Mobilisation, wenig Sedieren, wenig Opiate, viel Regionalanästhesie.
Und
ich glaube auch tatsächlich frühzeitig Einsatz von stuhlweichmachenden Medikamenten oder dann auch frühe Prokinetikagabe.
Ja. Und was wir halt versuchen, ist halt frühzeitig auch mit enteraler Ernährung zu starten. Ne? Also sei es nur mit Zottenkost, also mit niedrigen Laufraten, wenn die Leute eine Magensonde haben, mit 10 Milliliter die Stunde, 15 Milliliter die Stunde, damit der Darm einfach was zu arbeiten hat. Das hat sich auch einfach bewährt, muss man sagen. Und dann frühzeitig auch die enterale Ernährung steigern, so gut es geht.
Ja. Erythromycin stehe ich immer so ein bisschen kritisch zu, weil letztendlich gebe ich ein Antibiotikum, um irgendwo wenigstens den Oberbauch ja zu stimulieren. Ja. Ich weiß nicht, wie es den Zuhörern geht, aus der Erfahrung heraus. Ich finde, das klappt manchmal, aber so richtig, dass ich sage, das ist jetzt die Wunderwaffe, den Eindruck habe ich auch nicht. Von daher versuchen wir es bei uns auf der Intensivmedizin eher zurückhaltend einzusetzen, fangen eher mit anderen Substanzen an. Neostigmin beispielsweise oder auch einfach MCP, um Darmmotilität zu steigern. Und ich glaube wirklich auch einfach, dass dieses frühe Mobilisieren hilft.
Ja. Ja. Das ist ja auch im Prinzip in Studien auch bewiesen, ne, dass das frühe Mobilisieren hilft, dass die Patienten gegen die Darmträgheit zu wirken und die aus dem Bett einfach holen, auf die Bettkante setzen, wenn es geht, vielleicht nur mal einmal hinstellen, ein paar Schritte gehen. Oder aber auch im Zweifel nur eine passive Bewegung im Bett kann ja schon einfach helfen, dass das startet, ne? Dass der Darm in Gang kommt.
Ich weiß von anderen Kollegen, dass sie, gerade wenn es auch um so ein bisschen opiatinduzierte Darmparalyse geht, auch Naloxon oral über entweder eine Magensonde oder auch einfach zum Schlucken einsetzen. Wir haben das bei uns tatsächlich noch nicht so richtig etabliert oder ausprobiert. Wenn da jemand Erfahrungswerte dazu hat, Dosierungsschemata, die darf er gerne schicken.
Auf jeden Fall.
Ne? Dann kann man sie entweder mit aufnehmen oder man kann sich darüber austauschen. Das würde mich tatsächlich persönlich auch nochmal kurz interessieren. Ja,
finde ich auch. Da haben wir wenig Erfahrung mit, was das angeht. Ne? Weiß ich auch nicht.
Das ist wieder Anekdote, aber es gibt manche Pflegekräfte und ich erinnere mich an eine noch ganz besonders, die ist mittlerweile in Rente gegangen. Wenn ich wusste, die betreut diesen Patienten, danach hat er abgeführt. Ich weiß nicht, was sie da reingemacht hat. Das hat gefühlt zu 100% geklappt. Danach haben diese Patienten abgeführt. Das fand ich, war gut. Also, ja. Ne? Dann, war der Drops gelutscht sozusagen.
Und man muss ja auch ehrlicherweise sagen, oft geht es den Patienten danach auch besser. Also man erlebt ja dann oft, dass die Leute irgendwie Reflux haben, dass die sich übergeben, dass es denen nicht gut geht.
Klar.
Und wenn dann der Knoten in Anführungszeichen geplatzt ist einmal, dann geht es den Leuten auch einfach oft besser. Das ist auch das, was die subjektiv dann sagen, jetzt ist es einfach besser. Und das sehen wir dann halt, wie du sagst, in allem sind die beatmet, kann man manchmal die Beatmungsdrücke reduzieren, die Leute haben dann deutlich weniger Stress danach. Das merkt man. Ne?
Es ist am Ende immer dieses möglichst schnelle Zurück zum Normalzustand.
Ja.
Und das gehört nun mal irgendwann mit dazu.
Ja. Ne, wie du sagst, eigentlich, eigentlich sollte man versuchen, den gesunden Normalzustand des Patienten in allen Dingen herzustellen. Wenn das einem gelingt, dann klappen auch die Dinge drumherum ganz gut. Ne? So, prima. Fällt dir noch Wahnsinn. Was ein, was wir sagen sollen zu dem Thema?
Ich weiß es nicht. Ist er also Stuhl, ne? Ich habe selten so lange über Stuhl auch gesprochen.
Ja, selten, ne?
In der Öffentlichkeit. Ja, klar, es gibt die Bristol Stuhl Scale noch, ne? Ja. Ich wollte sie immer mal aufhängen, nein.
Die gibt's als Poster.
Ja,
sehr dekorativ.
Mir ist das bewusst, ja. ob die uns wirklich weiterhilft, weiß ich nicht, nein. Aber nein. Ja, es ist ein kein unwichtiges Thema. Jetzt tatsächlich fällt mir noch spontan was dazu ein.
Ja, schieß los.
Ne, ich überlege gerade.
Sonst lasst uns, wenn ihr da zu dem Thema was habt, haut es raus. Wir würden uns über euer Feedback freuen. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann ratet uns auf allen Plattformen, damit wir so ein bisschen mehr in die Sichtbarkeit kommen. Ich hoffe, dass die Tonqualität jetzt besser war als beim letzten Mal.
Ja, das werden wir ja erst sehen, wenn die Aufnahme gleich abgeschlossen ist, ne? Ob alles geklappt hat.
Alles toi, toi, toi.
Ja. Ja, ein bisschen Eigenwerbung darf man machen, Martin.
Auf jeden Fall.
Also wenn es einem gefällt, darf er das kundtun. Wenn es einem nicht gefällt, auch gerne.
Alles gut. Wir freuen uns über jedes Feedback. Wir würden gern mit euch diskutieren. Wenn ihr Fragen zu Themen habt, raus damit. Wenn ihr Erfahrungen mit den Themen habt, lasst uns das wissen, dass wir in Dialog miteinander treten. Ich finde es immer spannend, wenn ich auch lerne und weiter lerne. Ja. Super, Jan.
Das hast du schön gesagt, Martin.
Oder? So zum Schluss.
Das hast du echt schön gesagt. Ja.
Und wir beide sehen uns morgen wieder?
Ja, wir sehen uns ja immer morgen wieder. Ne? Also es war ja selten anders. Definitiv morgen, klar.
In der Tat.
Martin, ich würde sagen, in diesem Sinne, mir fällt mir zu Stuhl gerade auch nichts ein Glück auf. Nein. Wir sehen uns morgen, Martin.
Einen schönen Abend dir, Jan Karl. Mach's gut.
Dir auch, Martin. Bis dann.
Tschüss.
Tschö.
Sie hörten der Intensivpodcast mit Jan Karl und Martin. Im Zustand nach Dienst.